Liquim gibt es nun seit 10 Jahren und da es unser Geschäftsfeld ist, konnten wir die Beschleunigung der Digitalisierung durch Covid sehr nah miterleben. Durch die Digitalisierung des Handels wurde ein weiteres Thema in den vergangenen Jahren stark beschleunigt: die direkte Belieferung an Endkunden. Hersteller umgehen dabei den klassischen Einzelhandel und verkaufen ihre Produkte über zum Beispiel soziale Netzwerke und eigene Webshops direkt an die Endkunden. Genannt wird es Direct-to-Consumer, abgekürzt gerne D2C. Große namhafte Anbieter wie Adidas, Miele, Haribo, Lego und Co. umgehen inzwischen immer häufiger den Handel und verkaufen selbst an die Konsumenten. Das gilt praktisch für alle Branchen.
Genau. Ist ja allerdings nicht ganz neu. Also, ich glaube, Direct-to-Consumer gibt es ja schon seit... Ich glaube, das kann man ganz zeitlich gar nicht einschränken. Das gibt es ja seit Ewigkeiten und ich glaube, vielen, die halt Tupperware kennen und so weiter und so fort, diese Marken, die haben ja, oder Vorwerk, ne? Ja. Auch ein schönes Beispiel, die haben ja eigentlich nie was anderes gemacht, als halt direkt an den Endverbraucher zu verkaufen.
Definitiv, also das auch, ich würde sagen, auch ihr Erfolgsgeheimnis eigentlich. Grundsätzlich ist überhaupt diese Art, Vertrieb zu machen, unglaublich erfolgreich. Ich habe mal nachgeschaut, der Bundesverband Direktvertrieb Deutschland sagt, 2021 wurden 19 Milliarden Euro im Direktvertrieb umgesetzt. Im Vergleich zu 10 Jahren vorher ist das ganze Thema um 50% gestiegen. Hm. Das allein in Deutschland. In den USA schätzt man ungefähr so einen Umsatz von 130 Milliarden Euro pro Jahr allein im Direktvertrieb.
Ja. Also das Thema ist nicht neu. Wobei es, glaube ich, in den USA noch viel mehr Marken gibt, die halt ausschließlich im Direktvertrieb sind. Ich glaube, da muss man unterscheiden. Es gibt Marken, die halt ausschließlich Direktvertrieb machen und es gibt Marken, die halt Direktvertrieb machen, die man aber auch im Handel findet. Mhm. Und man könnte jetzt halt sagen, dass es schon so einen Covid-Beschleuniger gab, was das Thema D2C angeht, weil dadurch, dass halt die stationären Geschäfte geschlossen waren, hat man natürlich, also vielleicht anders angefangen, ne? Also dadurch, dass halt der stationäre Handel geschlossen war, mussten auch die Marken sich halt überlegen, wie kriegen sie halt ihre Produkte vertrieben. Ja, und wenn sie halt primär im stationären Handel halt irgendwo unterwegs waren, also Galeria oder ähnliches, dann mussten sie natürlich überlegen, okay, wie verkaufe ich denn jetzt, ne? Weil ich werde jetzt halt nicht dadurch, dass ich halt meine Produkte via Amazon verkaufe, wogemerkt ist nicht als Marketplace-Teilnehmer, sondern als Vendor, werde ich halt jetzt nicht unbedingt meine Zahlen irgendwie auffangen können. Ne? Und deswegen glaube ich, haben halt gerade während Covid halt schon die Marken versucht, dann diesen D2C-Vertrieb zu stärken.
Ja, so sehe ich es auch. Also gibt ja große Beispiele, auch in den USA, Pepsi zum Beispiel oder Heinz, die gleich Anfang 2020 haben sie sehr stark angefangen, ihre Produkte, ich glaube Snacks.com oder PantryShop.com anzubieten, wo sie dann ihre Produkte direkt angeboten haben an den Konsumenten, wo wenn man sich irgendwie vorstellt, dass Pepsi auf einmal einen Online-Shop macht, um seine Produkte anzubieten, ist natürlich schon, dass man sagt, okay, Walmart war jetzt nur nicht unbedingt geschlossen, aber dass man gesagt hat, sie versuchen in dem Moment, wo auch das Kaufverhalten sich ändert, sich im Rahmen der Pandemie immer mehr Menschen umgesehen haben, online einzukaufen. Man sieht ja auch die Zahlen, dass halt einfach der Online-Einkauf stark gestiegen ist während der Pandemie, dass ich auch auf diesen Zug mit aufspringe und dann irgendwie sage, okay, dann kann ich eben auch experimentieren und ausprobieren, wie funktioniert das genau und mich dann vielleicht auch unabhängiger machen einfach von entsprechenden Plattformen.
Klar, die Vorteile sind ziemlich klar. Also ich habe direkten Konsumentenkontakt, ich kann besser Daten sammeln, ich habe mehr Touchpoints mit meinen Kunden.
Höhere Marge.
Also die Punkte sind halt total klar. Was ich immer erstaunlich finde, ist, dass es dann doch im Bereich FMCG doch auch gelingt. Also wäre jetzt nicht meine Erwartungshaltung, dass halt Pepsi es schafft halt, also natürlich gibt es vielleicht gewisse Produkte, bei denen es halt, also auch von Pepsi gewisse Produkte, bei denen es vielleicht besser funktioniert. Irgendwelche Edition oder irgendwie sowas, aber normalerweise ist ja Pepsi irgendwie Bestandteil meines Wocheneinkaufs und da würde ich jetzt halt, also da würde ich, ich glaube jetzt nicht online einkaufen, also nur also Lebensmittel schon, aber nicht jetzt irgendwie bei Pepsi einkaufen oder dass ich nur irgendwo Snacks einkaufe. Also wenn ich was Besonderes haben will, dann definitiv, aber sowas Einfaches wie eine Flasche Pepsi.
Da bin ich auch absolut bei dir, also jetzt. Und das ist auch die große Herausforderung für alle Unternehmen, wenn sie anfangen, Direct-to-Consumer anzubieten. Also ich muss natürlich schon was Besonderes anbieten. Also wenn ich jetzt einfach sage, das Produkt, wenn ich das jetzt irgendwie genau so bei Amazon bekomme, warum sollte ich überhaupt auf die Idee kommen, auf die Webseite von einem Hersteller zu gehen, wenn mir da kein gewisser Mehrwert angeboten wird? Also wenn ich jetzt sagen wir zu Amazon gehe, dann habe ich da vielleicht auch Prime oder ich kaufe mehrere Sachen gleichzeitig, ich habe eine größere Auswahl. Also ich brauche natürlich Mehrwert. Das Produkt muss irgendwie günstiger sein, es muss personalisiert sein, es muss das Special Edition irgendwie geben.
Ja, oder du brauchst halt ein erklärungsbedürftiges Produkt.
Ja.
Also gerade Vorwerk und okay, jetzt könnte man sagen, dass eine Tupperdose nicht unbedingt erklärungsbedürftig ist, aber ich glaube in der Wartung von Tupperschutz, also dass ich halt im Sinne von, ich muss den Mehrwert erklären, warum ist es halt sinnvoll, mehr Geld dafür auszugeben, für so eine Dose oder für ein irgendwie anders geartetes Produkt von Tupper, Und warum kann ich halt nicht die Produkte nehmen, die es regelmäßig beim Discounter gibt dafür? Also ich glaube, immer dann, wenn ich halt einen Mehrwert besonders herausstellen möchte, wenn ich etwas erklärungsbedürftig habe, dann ist es halt auch für den Konsumenten von Vorteil, direkt beim Hersteller zu kaufen. Und was ich glaube, ist, dass Direktvertrieb auch immer dann, also Direktvertrieb an den Konsumenten dann funktionieren kann, wenn ich ein gewisses Erlebnis schaffe. Und ich glaube, es gibt eine große Zielgruppe, die so eine starke Brand-Awareness halt hat. Ja. Also man muss nur mal an Nespresso denken. Also warum gehe ich auf den Neuen Wall und gehe in so einen Nespresso-Store und kaufe da für saumäßig viel Geld diese originalen Nespresso-Kapseln, die ich wahrscheinlich online um ein Vielfaches günstiger kriege. Ich glaube, zu Beginn war es so, ich habe sie nirgendwo anders bekommen. Also die Originalkapseln zumindest nicht. Und ich weiß nicht, wann es die nachgemachten gab. Aber das ist ja, ich glaube, schon so mit so einem gewissen Erlebnis und einer gewissen Brand-Awareness verbunden. Wahrscheinlich auch ein Grund, warum Konsumenten direkt zu Apple gehen.
Ja, ja.
Und das iPhone
ja,
halt kaufen, weil es für sie ein Erlebnis ist, in diesem Apple Store halt dieses Produkt zu kaufen.
Ja, wo du gerade Neue Wall angesprochen hast, wir haben ja auch die Situation, dass wir durchaus in Deutschland auch so eine Art Geschäftesterben haben. Wenn man sich ansieht, Karstadt, Galeria Kaufhof und Co. Ich habe ja ein Sterben von Geschäften, die Regalfläche verringert sich ja sozusagen. Und das ist ja durchaus auch eine Erfordernis dann für diese Hersteller, entsprechend diese Sichtbarkeit dann weiterhin hochzuhalten. Also Vorwerk hat in der Nähe vom Gänsemarkt auch einen eigenen Store, einen Tesla Neue Wall Store. Und dass ich einfach sage, okay, zum einen komme ich vielleicht nicht mehr auf überall so in die Regale, wie ich möchte, oder ich kann mich nicht so präsentieren, wie ich möchte. Es macht ja durchaus auch Sinn, Direct-to-Consumer auf der Fläche anzubieten, weil ich dann überhaupt erstmal wieder eine Fläche habe, die es vorher nicht mehr gibt.
Ja, das steht und fällt ja damit, ob ich da überhaupt eine Frequenz habe. Ne? Also ich kann mir die schönsten Flächen aussuchen, aber wenn ich dann halt eben keine Frequenz mehr habe. Und das ist vielleicht auch ein Punkt, wo Direct-to-Consumer ja schon auch in der Vergangenheit, auch vor Corona schon beflügelt wurde. Wenn ich das online mache, dann muss ich schon irgendwie drauf getriggert werden, dass ich in einen Shop gehe und so weiter. Während ich ja schon im stationären Bereich ja schon darauf spekulieren kann, dass man halt auch einfach dran vorbeiläuft und dann halt mit der Marke in Kontakt kommt. Ne? Aber klar, umso weniger das wird, umso touristenlastiger der Verkehr in der Innenstadt halt wird. Ich spreche jetzt halt nur über Hamburg, aber das ist ja in vielen Städten halt so, dass sich halt hauptsächlich dann nur noch Touristen bewegen. Umso schwerer wird es dann halt auch für mich. Schön finde ich halt auch, dass du, also auch Karstadt, Galeria, Kaufhof, also man kommt gar nicht mehr, man weiß halt gar nicht mehr, wie nenne ich sie jetzt eigentlich. Sie heißen nur noch Galeria, aber
Wir erfahren es, wenn die nächsten 20 Millionen überwiesen werden.
Dann. Genau, dann heißen sie wieder irgendwie anders und man kommt gar nicht mehr hinterher, wie sie heute heißen.
Ja, also ich finde, du hast da zwei ganz wichtige Themen angesprochen. Also das ist ja eigentlich sowieso das Wertvollste, was eine Marke einfach hat oder der Hersteller. Ich habe diese Marke aufgebaut, über lange Zeit aufgebaut. Und das eigentlich sollte ich das eben auch nutzen. Es ist total schade, wenn ich meine Marke in ein Regal stelle mit ganz vielen anderen Produkten, sondern wenn ich es halt schaffe, meine stark aufgeladene Marke so zu nutzen, um den Absatz einfach extrem hoch zu kurbeln. Das kann halt ein Espresso auf dem Neuen Wall sein oder das kann halt ein Tesla sein, das mit einem eigenen Store ist oder einer eigenen Webseite ist, mit einer ganz anderen User Experience, und dass ich halt diese Marke komplett nutze, um dann den Vertrieb anzukurbeln. Das, finde ich, machen eben viele nicht, weil sie dieses Direct-to-Consumer oder die Marke dann halt ja nicht so stark in den Mittelpunkt stellen, sondern ich bin halt Bestandteil in einem Regal. Und das ist eine Herausforderung, weil ich ja erstmal in dieses Regal reinkommen muss. Mhm. Man kennt das ja so, wie herausfordernd diese Situationen sind mit dem Einkauf per Edeka. Wie schaffe ich es, in das Regal zu kommen? Und das sind natürlich viele junge Marken auch in der Vergangenheit gewesen, die festgestellt haben, wir kommen da jetzt gar nicht so einfach rein. Deswegen hatten wir gar keine andere Möglichkeit, als Direct-to-Consumer anzubieten, und haben einen Direktvertrieb gemacht über Social Media oder über Webseiten.
Wobei du natürlich erstmal eine starke Marke haben musst, damit der Direktvertrieb überhaupt funktioniert.
Ja, aber das kann ich natürlich dann aufgrund von Social Media oder entsprechenden Online-Aktivitäten heutzutage viel leichter erreichen. Ich kann ja viel schneller eine neue Marke aufbauen und habe dann vielleicht auch gar nicht diese Legacy und auch diese in einem großen Konzern die Sorgen so, oh, was machen die jetzt mit meiner Marke? Sondern ich kann halt ganz spezifisch auch für eine bestimmte Nische einen Markenstil aufbauen und den nach vorne treiben.
Definitiv, aber da brauchst du einen langen Atem. Also wenn du gerade eine neue Marke etablieren möchtest, wird es, glaube ich, schon echt schwer. Also du kannst natürlich eine Exklusivität schaffen, und wenn du eine gewisse Begeisterung für das Produkt halt hast, also nehmen wir mal einen Tesla, Automobilhandel ist ein bisschen schwer, weil die sind ja eigentlich alle im exklusiven D2C-Vertrieb, die Hersteller. Wenn man jetzt mal sagt, dass die eigenständigen Autohäuser durchaus sehr, sehr herstellernah sind, was ich jetzt einfach mal unterstelle, ist das natürlich, da kriege ich es nirgendwo anders, deswegen gehe ich da halt auch hin. Aber wenn ich jetzt halt eine junge Marke bin, ich halt nicht so ein, weiß, so ein Statusobjekt auch als, als Produkt halt habe. Nespresso hat davon profitiert, dass einfach vorher schon eine große Marke war, ne?
Aber es gibt auch aktuell ganz, ganz viele Beispiele, mit, gepusht von jungen Influencern, wo es halt Marken über Nacht
genau,
schaffen.
Aber ich glaube, das ist genau das Thema. Also da schaffen sie halt über die Influencer dann, also vielleicht Marken wie Oceans Apart, schaffen es dann halt eben genau über Influencer diese Awareness aufzubauen, diese Begeisterungsfähigkeit für diese Marke aufzubauen und so weiter und so fort. Aber ich glaube trotzdem war es ein langer Weg bis dahin. Ich glaube, es ist halt so als Marke, die einfach so aus dem Boden herausstammt. Ich glaube, es reicht jetzt nicht, als eine junge Marke kannst du dir den Store auf dem neuen Wall gar nicht leisten, aber es reicht jetzt nicht als junge Marke einfach zu sagen, ich mache jetzt hier einen Direktvertrieb und dann wird das schon irgendwie funktionieren. Ich glaube, da gehört ein bisschen was dazu. Also die brauchen halt einfach so eine Begeisterungsfähigkeit für die Marke, eine gewisse Awareness für die Marke und die musst du erstmal aufbauen. Und ich glaube halt auch, man darf vielleicht unbedingt die letzten 2-3 Jahre nicht unbedingt als Referenz nehmen dafür. Der E-Commerce hatte halt einen Mega-Boom Corona-bedingt und das hat natürlich auch das D2C-Geschäft im Online-Bereich mega angekurbelt. Und deswegen ist halt die Frage, ist halt auch das, was die letzten Jahre dort funktionierte oder auch nicht funktionierte, aber ist das eigentlich so der Referenzpunkt? Weil ich glaube schon grundsätzlich, dass kleine Unternehmen, die komplett aus dem Boden herauskommen, es schon schwerer haben. Also da ist halt Nespresso deutlich einfacher, diesen Weg zu gehen. Oder auch ein Nike oder ein Adidas oder so.
Ja, also klar, das bin ich, glaube ich, einfach auch, weil sie einfach diese Markengröße einfach haben und einfach die Grundbekanntheit. Aber man hat ja auch festgestellt, gerade während Corona, die Ausgabe gibt es ja regelmäßig, dass ich viel leichter empfänglich bin, auch für andere Marken. Also diese Markenverbundenheit ist ja auch in den letzten Jahren halt eher weniger geworden. Also ich glaube schon, dass auch kleine Marken, gerade durch D2C, eben die Möglichkeit haben, überhaupt groß zu werden. Also wenn ich halt vorher gar nicht in ein Regal reingekommen bin, habe ich natürlich jetzt die Möglichkeit über ein D2C, dann brauche ich keine Plattform. Ich muss auch bei Amazon nicht super viel Geld für Marketing ausgeben, damit ich dann nachher überhaupt gesehen werde. Ich muss Marketing an anderen Stellen ausgeben. Ja. Also ich muss ja gesehen werden, wenn ich nicht gesehen werde. Und das ist ja auch die Herausforderung auch für die großen Marken. Also warum sollte ich denn jetzt ein Produkt bei Adidas auf der Seite kaufen und nicht bei Amazon? Also ich muss natürlich schon immer erstmal, es muss etwas passieren, damit ich überhaupt diesen Gedanken mache, ich gehe jetzt zu Adidas. Und da hatten wir ja vorhin gesagt, so welche Themen wie Personalisierung oder spezielle Special Editions wären da irgendwie ganz interessant. Adidas versucht es sehr stark auch mit seiner Community, die sie aufbauen, so eine Art Club ist es. Adidas ist ein super interessantes Beispiel. Also die haben jetzt gerade letztes Jahr, glaube ich war es, haben sie ihren neuen 5-Jahres-Plan vorgestellt. Und dieser gesamte 5-Jahres-Plan steht unter dem Titel Own the Game. Und sie sagen selber, dass sie bis 2025 wollen sie ein D2C-getriebenes Unternehmen werden. Und Nike ist da schon weit vorgeprescht. Ich glaube, die hatten im letzten Jahr allein im D2C-Bereich einen Umsatz von 16 Milliarden Euro. Die hatten 40% des Gesamtumsatzes, sind nur durch D2C entstanden. Und auch Adidas will dort viel, viel stärker werden. Also
ist ja auch die Frage, ob die nicht eher nur profitieren. Ne? Also du sagtest ja, dass die Markenverbundenheit schon abgenommen hat. Aber die Frage ist halt, ob nicht eher die Schere auch breiter geworden ist. Also ich glaube schon, dass es Unternehmen schaffen wie Nike, wie in Apple, schon eine höhere Markenverbundenheit aufzubauen. Aber dass ganz, ganz viele andere Unternehmen da eher die Markenverbundenheit abnimmt. Vielleicht gerade so im Bereich FMCG auch, dass es da dann nicht mehr so wichtig ist. Wobei das auch wiederum, wir sprechen mir vielleicht selbst, aber das wiederum vielleicht auch durch den aktuellen Markt getrieben ist. Also ich glaube, wir haben momentan so schwere Verwerfungen an den Märkten, sei es halt so ein Rebound durch Corona, sei es halt durch eine Ukraine-Krise oder durch Energiekrise, dass das nicht mehr wirklich zu differenzieren ist, woher kommt eigentlich welche Entwicklung gerade. Weil diese Markenverbundenheit und das D2C-Thema, das ist natürlich auch, es hängt natürlich auch stark an so welchen Faktoren wie der Inflation. Natürlich habe ich eine geringere Markenverbundenheit, ein Markenprodukt, was vielleicht teurer ist als ein, also ein großes Markenprodukt, was vielleicht teurer ist als ein kleines Markenprodukt oder als No-Names. Klar, wenn das Geld nicht mehr so locker sitzt, was momentan definitiv der Fall ist, dann hat natürlich auch ein Nespresso-Problem halt, seine Kaffeekapsel für gefühlt 10 Euro zu verkaufen.
Ich glaube, wenn man sich die Zahlen genau anschaut, dann sagen auch viele von diesen Unternehmen, du hattest es einleitend gesagt, also warum sollte Pepsi das jetzt machen, gerade für so ein Produkt, das ich eigentlich so jede Woche im Supermarkt kaufen könnte. Und die Erkenntnis, die man da erlangt hat, ist eigentlich auch, dass sich finanziell bisher für viele noch gar nicht lohnt, diesen Direct-to-Consumer jetzt anzubieten. Vorwerk und Co. ausgelassen, deren Geschäftsmodell komplett darauf aufbaut. Aber für viele lohnt sich Direct-to-Consumer einfach noch nicht. Was viele einfach sagen, ist, dass sie es tun, um den Konsumenten besser zu verstehen, um ihre Marke entsprechend zu schärfen, um die Marke selber in die Hand zu nehmen, um Kundendaten zu sammeln, zu verstehen, was der Kunde möchte, obwohl ich auch da so ein bisschen kritisch bin. Weil wenn ich natürlich mein Produkt über, sagen wir mal, über Amazon verkaufe, dann habe ich natürlich noch viel breitere Informationen als über diese kleinen Ausschnitt an Kundengruppe, die ich schaffe, auf meine eigene Webseite zu lotsen. Also wenn ich natürlich jetzt die Daten auswerte von meinen Kunden, die bei Amazon Produkte kaufen, habe ich natürlich eine viel größere Datengrundlage als die kleine Menge an Kunden, die ich schaffe, auf meine eigene Webseite zu bekommen. Die habe ich ja schon irgendwie schon so weit, dass sie sagen, okay, ich weiß, dass es das Produkt gibt, ich kenne die Marke gut, ich habe Vertrauen in die Marke, deswegen kaufe ich direkt da. Mhm. Natürlich habe ich Herausforderungen an Amazon, an die Daten ranzukommen, das ist klar. Aber das ist ja auch der Grund, warum Payback zum Beispiel so erfolgreich ist oder warum auch Amazon so erfolgreich ist, weil sie ja diese Daten haben, weil sie eben anhand...
Ja, sie geben sie aber nicht an die Marke weiter, ne?
Genau, das meine ich. Also ich finde nur diese Aussage, okay, ich verdiene momentan mit Direct-to-Consumer noch nicht so super viel Geld oder vielleicht gar nicht, es lohnt sich finanziell nicht, aber ich mache es, weil ich ganz viele Daten über die Kunden bekomme. Ja, Daten sind Gold und so weiter, die Geschichte hören wir seit 10 Jahren, alles auch berechtigt, aber ich glaube halt, dass die Menge an Informationen, die ich dort generiere auf meiner eigenen Webseite, ist halt dann doch noch gering.
Ja, also es kommt darauf an, wie man sie monetarisiert, die Daten, denn ich glaube, das ist... Ich nehme mal das aktuelle Coca-Cola-Beispiel. Die wurden halt bei Edeka mal wieder ausgelistet. Aufgrund der Preiserhöhung, die Edeka nicht mitgeht, kann man jetzt drüber streiten oder nicht, aber sei es mal, ist mal egal. Edeka geht die Preiserhöhung nicht mit, listet Coca-Cola aus. Wenn jetzt Coca-Cola einen Zugang zu den Endverbrauchern hat, können sie ihm nicht unbedingt einen Umsatz generieren, weil das halte ich für... Quatsch, das ist ein hartes Wort, aber das halte ich eigentlich für nicht sinnvoll, jetzt zu sagen, ich kaufe jetzt meine Coca-Cola-Kiste direkt bei Coca-Cola. Aber ich kann natürlich mit meinem Kunden spielen und sagen, also erstmal hat der Kunde vielleicht ein falsches Bild von mir. Also dadurch, dass ich halt bei Edeka nicht mehr im Regal stehe und Edeka eine gewisse Geschichte erzählt, der Kunde sie nicht wirklich greifen kann, kann erstmal Coca-Cola Aufklärungsarbeit machen, woher kommt das überhaupt. Weil jetzt steht Coca-Cola erstmal relativ schlecht da, weil es halt heißt, wegen Preiserhöhung sind wir nicht mehr da und Edeka sagt, nee, wir können dem Verbraucher diese Preiserhöhung nicht weitergeben, die Industrie muss das auch mittragen und jetzt steht gegenüber dem Endverbraucher Coca-Cola schlechter. Das Image, mit dem Image können sie grundsätzlich aufräumen, wenn sie halt einen direkten Draht haben zu dem Kunden. Und sie können ihn natürlich darauf hinweisen, wo er alternativ das bekommen würde. Gut, bei Coca-Cola wird es so sein, dass ich das auch bei Rewe bekomme, ist irgendwie naheliegend. Aber ich glaube schon, dass dieser Kanal eine gewisse Relevanz besitzt, auch wenn, also jetzt in diesem Beispiel eine Relevanz besitzt, auch wenn Coca-Cola nicht in der Lage ist, darüber direkt Umsatz zu erzeugen oder signifikant Umsatz zu erzeugen. Also Coca-Cola hat ja schon die Chance, also anders gesagt, hätte die Chance, wenn sie einen direkten Kundenzugang haben, jetzt halt diese Kundendaten zu nutzen, um halt erstmal auf ihr Image einzuzahlen. Und natürlich auch zu zeigen, wo sie vielleicht alternativ ihre Produkte bekommen.
Okay. Also ich rede, also was ich immer wahrnehme, gerade bei den Aussagen von entsprechenden Herstellern, dass sie sagen, sie machen jetzt Direct-to-Consumer, um Kundendaten zu bekommen. Ich meine jetzt nicht irgendwie Kontaktdaten, sondern welches Produkt wird gekauft, von welcher Kundengruppe, in welcher Häufigkeit wird es gekauft, wie viel sind sie bereit auszugeben. Also eher produktbezogene Daten, wo ich einfach sage...
Ja gut, aber die kriege ich auch von der GfK, ne? Also vielleicht nicht so granular, wie ich sie vielleicht selber erheben kann. Und das sind, glaube ich, sogar Daten, die selbst mir ein Amazon vielleicht bereitstellen würde.
Das ist ja meine Aussage. Meine Aussage ist die, dass ich sage, jetzt zu sagen, okay, D2C bringt mir finanziell jetzt nicht so viel, aber ich bekomme ganz viele Daten. Ja, okay. Also ja, ich bekomme ein paar Daten, aber...
Ja, also ich glaube, es ist halt, wenn ich jetzt mal halt einen Adidas Flagship Store mal nehme, was ja auch, also D2C muss ja nicht nur passieren, aber was ja auch ein D2C-Thema ist, dann habe ich da natürlich schon sehr interessante Daten, die ich sonst aus dem klassischen Handel eben nicht bekomme. Also wenn ich es halt mal stationär mit stationär vergleiche und ich gehe halt in ein Sportgeschäft, nehmen wir mal ein Intersport, kauft da ein Adidas-Produkt, dann hat Adidas nur die Information, ja, das Produkt wurde gekauft und das wurde stationär gekauft und vielleicht sogar noch eine Preisinformation dazu, aber es hat jetzt halt keinerlei Informationen über den Kunden. Das würden sie halt über ihren eigenen Kanal, über ihren eigenen Store halt schon besser hinbekommen, weil sie können das mit der Kundenkarte kombinieren und so weiter und so fort. Also ich glaube, sie haben da schon bessere Daten. Die reinen Abverkaufszahlen kriegen sie auch so. Also das ist keine Herausforderung. Aber ich glaube schon, sie kriegen den Absatz halt mit dem Kunden verheiratet. Sie wissen halt auch, wo kommt der Kunde her. Natürlich immer nur dann, wenn ich halt auch irgendwie es schaffe, ein Profil aufzubauen, was mir ganz online genau besser gelingt als stationär.
Ja, genau. Und das glaube ich nämlich auch. Also du musst das ganze Thema noch erheblich ganzheitlicher angehen. Also wenn jetzt Adidas sagt, okay, sie kaufen Runtastic auf, um dann eine eigene Adidas Running App zu haben, wo ich dann sage, ich habe mein Kundenkonto bei Adidas, das verbinde ich dann mit der Running App und ich kann dann halt genau sagen, okay, ich habe jetzt folgenden Schuh gekauft, drauf, mit dem bin ich gelaufen und nach 1000 Kilometern sagt mir Adidas, vielleicht ist es sinnvoll, jetzt irgendwie mal einen neuen Schuh zu kaufen oder so, weil irgendwie runter langsam gelaufen ist oder dass du halt dann an Lauf-Events teilnehmen kannst, die von der Adidas gesponsert sind. Also du musst es natürlich dann auch ganzheitlich machen. Jetzt einfach nur irgendwie einen Online-Shop zu machen und ich verkaufe dort mein Produkt online, das ist eben nicht. Und ich glaube, das ist auch so ein bisschen dieses, bin manchmal daran erinnert, an die Anfangszeit von der Digitalisierung, wo halt Unternehmen gesagt haben, okay, wir müssen jetzt Digitalisierung machen. Mhm. Wir haben aber jetzt keine Digitalabteilung oder jemand, der das macht, sondern das macht jetzt irgendwie der Typ, der vorher IT gemacht hat oder so, weil das hat ja was mit Computern zu tun. Und ich habe das Gefühl, bei D2C ist es häufig noch genauso gewesen, dass man gesagt hat, wir machen jetzt einfach einen Webshop. So, ne?
Ja, genau.
Und also, wir machen jetzt einen Webshop und verkaufen das Produkt online selber, ja, weil wir dann mehr Marge bei uns bleibt.
Ja. Genau, also der Schuhhändler, der vor 20 Jahren in Inchak gesagt hat, wir machen das einfach mal online. Der Entscheid kommt heute noch nicht mal auf die Idee, aber das ist heute nicht mehr die Lösung, das ist schon klar, ne? Aber so, jetzt ist es halt, wir verkaufen jetzt mal direkt und ich glaube, das ist halt schwer, ne?
Ja.
Es gibt eine Marke, die heißt KUKA, das ist eigentlich ein Wasserhahn, also mit so einem Art Wasserspender dazu, wo ich halt gekühltes Wasser rauskriegen kann, wo ich Sprudelwasser rauskriegen kann.
Couponcode gibt es in den Shownotes dann.
Genau, Couponcode, nein, gibt es keinen. Aber die machen das ganz interessant, weil die sozusagen erst in der zweiten Stufe in den Direktvertrieb gehen. Also die gehen halt, in der ersten Stufe machen die das halt so, dass sie halt über einen klassischen Handel, über so die einschlägigen Küchen-Bad-Online-Shops, über Amazon, Amazon weiß ich gerade gar nicht, aber auch stationär über Küchenstudios und so weiter verkaufen. Und im zweiten Schritt, die Verbrauchsprodukte, Kartuschen, Filter und so weiter und dann halt auch Zubehörprodukte, da gehen sie dann halt sehr, sehr stark in die Offensive und versuchen dann halt auch durch entsprechende Gutscheine, die dann halt dem Produkt beiliegen, den Direktvertrieb anzukurbeln. Ne?
Ja.
Und ich glaube, das ist super interessant, weil sie verlagern die Herausforderung des Erklären, des erklärungsbedürftigen Produktes, verlagern sie an andere, an den Handel zum Beispiel. Aber da, wo sich dann tatsächlich, zumindest in meiner Wahrnehmung, das Geld verdienen lässt, also mit Filtern, mit diesen ganzen Produkten, die ich häufig verbrauche, die gehen dann in den Direktvertrieb. Und das heißt, da habe ich sowieso eine hohe Marge, durch den Direktvertrieb nochmal eine höhere Marge. Und ich glaube, das sind Ansätze, wenn man jetzt nur auf die Umsatzzahlen guckt, die durchaus sinnvoll sind.
Also da bin ich absolut bei dir. Ich sehe das auch so, dass man Direct-to-Consumer eigentlich sehen muss als ein Bestandteil einer Multi-Channel-Strategie. Also, dass ich halt nicht einfach sage, okay, ich lasse jetzt den Handel aus oder ich gehe nur über eine Plattform, sondern eigentlich sollte D2C sinnvollerweise einfach ein Bestandteil, ein weiterer Vertriebsweg sein, den ich anbiete, da, wo er einfach Sinn macht und dort, wo ich entsprechend Vorteile habe. Einfach nur zu sagen, ich mache D2C, weil alle anderen das machen. Auch wenn wir jetzt wieder Digitalisierung irgendwie als Beispiel dafür nehmen, irgendwie ich mache Digitalisierung, weil mein Wettbewerber das auch macht und mache dann aber das falsch oder mach gar nichts, sondern schreib es mir nur ins Jahresbericht. Ist natürlich was anderes.
Die Druckerhersteller machen das ähnlich. Also die verkaufen dann halt mittlerweile, ich glaube, da haben wir auch schon mal drüber gesprochen, ne? Die verkaufen dann halt so ein Patron, so ein Tintenabo noch dazu. Die sagen auch, wir verkaufen das Gerät dann halt über den Handel. Auch wenn ich die so einschätze würde, dass sie den Vertrieb auch ganz gerne direkt machen wollen würden, aber die verkaufen halt ihr Gerät über den Handel und versuchen dann den Kunden halt in ein Abo reinzubekommen, wo der Handel dann eben außen vor ist.
Ja, so. Richtig.
Und das ist auch, glaube ich, eine Stufe, oder das ist vielleicht auch sinnvoll, wenn ich sage, ich habe mal die Absicht, auch mein Hauptprodukt, diesen Drucker, dann vielleicht auch mal später direkt zu verkaufen, weil ich nutze halt den Handel, ich baue da meine Kunden drüber auf, dass ich über den Handel, über die Verbrauchsprodukte dann halt irgendwann auch den Drucker direkt verkaufen könnte.
Wir haben in der Vergangenheit häufiger mal im Podcast drüber gesprochen, über den Vertrieb von Autos, also Autohäuser auch, ne? Und inwieweit nachher ein Autohersteller halt den Kunden selber im Direktvertrieb ansprechen möchte und auch da langfristig schon mal anfängt, die entsprechenden Verbindungen aufzubauen.
Ja, wir hatten ja eben ganz kurz schon das Autothema angestellt. Ich bin mir halt beim Autothema unsicher, ob das, so wie es heute funktioniert, nicht sogar schon Direktvertrieb eigentlich ist, weil du gehst ja in ein Autohaus, was ja nur unter dieser Marke arbeitet. Ja, das ist häufig eigenständig. Es gibt natürlich auch gerade die Direktniederlassung.
Okay.
Ja, also da hat man irgendwie so nochmal einen anderen Charakter des Direktvertriebs. Ja, aber grundsätzlich hast du recht, ne? Also in der Wahrnehmung von einem Autohersteller ist es vielleicht kein Direktvertrieb. Der Endverbraucher nimmt es als Direktvertrieb wahr und der Hersteller hat natürlich Interesse, dass an dem Handel vorbei zu verkaufen. Und ich glaube auch durchaus, dass ein Auto durchaus ein Produkt ist, was sich dafür eignet.
Ja, denke ich auch. Ich hatte das eben schon mal angeschnitten, also mir ist wirklich nochmal wichtig, darauf hinzuweisen, dass es nicht so einfach ist, dass man sagt, okay, wir machen jetzt ab morgen Direktvertrieb, sondern das ganze Thema ist erheblich komplexer. Ich hatte ja auch schon gesagt, viele verdienen damit noch gar nicht so richtig Geld und ich habe ja große Herausforderung, erstmal den Kunden überhaupt zu mir zu leiten, dann vor allem, da sehe ich die größte Herausforderung, ist das Thema Logistik, die auch noch entsprechend anzubieten. Und ich habe natürlich, wenn ich eine große Marke habe, die in der Position ist, einen Direktvertrieb anbieten zu können, auch die Gefahr, dass ich diese Marke vielleicht kaputt mache, weil ich dann die Kundenerwartung nicht erfülle. Also wenn der Kunde denkt, jetzt kaufe ich schon direkt bei Danone, dann, und das ist ein großes Unternehmen, ich vertraue dieser Marke, weil ich die Hip-Baby-Produkte benutze, dann muss ich natürlich auch diese Erwartungshaltung voll erfüllen. Wenn, sagen wir mal, bei einem Vertrieb über Amazon oder über einen Edeka-Markt irgendwie was vielleicht schief läuft, dann habe ich vielleicht noch Glück, dass ich das so ein bisschen auf den Markt oder die Plattform verschieben kann. Aber wenn der Kunde halt bei mir direkt bestellt, dann muss ich eine Kundenanfrage wie zu Inhaltsstoffen oder irgendwie rückfragen, wo ist meine Bestellung oder so. Das muss sitzen. Das muss auch von der Lieferung muss es unglaublich schnell da sein. Ich muss Retouren anbieten können. Also ich habe da eine hohe Komplexität und auch eine gewisse Gefahr. Wenn ich das gut mache, ist alles super.
Genau, aber das dürfte ja heutzutage eigentlich nicht die Ausrede sein, ne? Also wenn ich halt für mich den Direktvertrieb als sinnvoll erachte, wozu ja eine Profitabilitätsbetrachtung gehört. Also deshalb muss ja sagen, okay, ich kann Endverbraucherlogistik grundsätzlich profitabel halt abbilden. Ich kann meinen Kundensupport grundsätzlich profitabel abbilden, was noch nicht heißt, dass ich ihn heute schon habe, wie ich ihn brauche, aber ich kann es grundsätzlich profitabel anbieten, was ja zu diesem Kalkül dazugehört. Dann sollte es so gesagt keine Ausrede sein, jetzt zu sagen, ich habe keine Endverbraucherlogistik, ich kann es gar nicht machen, ne? Oder ich brauche halt irgendwie 3 Jahre, um Endverbraucherlogistik aufzubauen. Also wenn ich für mich in der Profitabilitätsbetrachtung gesagt habe, okay, die Endverbraucherlogistik kann ich machen, sinnvoll, dann dürfte es eigentlich unter den heute zur Verfügung stehenden Werkzeugen nicht mehr die Herausforderung sein, das auch umzusetzen. Aber es wird ja schon noch als Ausrede genommen, glaube ich.
Ja, und entsprechende Strukturen gibt es ja in vielen Unternehmen dann noch nicht, ne?
Also genau, aber die kann ich ja aufbauen.
Ja, natürlich. Ne? Also das sollte natürlich gar kein Problem sein.
Die Profitabilität ist immer ein anderes Thema, ne? Aber wenn ich für mich beurteile, dass die Profitabilität gegeben ist, dann kann ich es aufbauen und ich kann es auch schnell aufbauen. Aber wie wir eben gesagt haben, es kommt halt immer darauf an, ob es sinnvoll ist für mich, ne? Und wenn es halt nicht profitabel ist, dann ist das ein Bestandteil meines Kalküls. Aber ich glaube, für viele Unternehmen ist es dann, wir merken das ja auch bei unseren Kunden teilweise, ja, kann ich jetzt eine Endverbraucherlogistik aufbauen, ja oder nein? Und wie lange brauche ich dafür? Ich glaube, das sind die falschen Fragen. Also ich muss mir halt die Frage stellen, kann ich es grundsätzlich profitabel? Das ist, glaube ich, die elementare Frage. Oder vielleicht will ich gar nicht profitabel sein, kann ja auch sein, wenn ich halt andere Vorteile sehen will. Aber ich muss halt für mich erkennen, was ist D2C für mich für eine Komponente, wo integriere ich sie, dann sollte man sich nicht rausreden und sagen, ich habe keine Endverbraucherlogistik, ich kann das nicht.
Ja. Wir unterstützen natürlich gerne bei dieser Frage.
Genau. Dafür dann auch ein Coupon in den Shownotes. Es gibt ja auch durchaus die Unternehmen, die den umgekehrten Weg gehen. Was sagst du denn zu Peloton?
Ja, stimmt. Ich habe über Peloton nachgedacht. Also wir haben das Thema Peloton in der Vergangenheit ja häufiger mal beleuchtet und ein super interessantes Unternehmen, das vor großen Herausforderungen steht. Und es ging ja jetzt vor ein paar Wochen durch die Medien, es war ja in der Vergangenheit so, dass ich ein Peloton-Fahrrad, Laufband und Co. in den eigenen Peloton-Geschäften, also wirklich schicke Geschäfte auch, in tollen Lagen oder online kaufen konnte. Und ich jetzt Peloton direkt bei Amazon kaufen kann. Also das heißt, so ein kleiner Shift, vorher nur Direct-to-Consumer, jetzt über eine Plattform. Das war schon eine große Überraschung und hat zu so schnellen Reaktionen geführt, die sagten irgendwie, ja, D2C wäre dort gescheitert. Sehe ich jetzt irgendwie gar nicht. Es ist dann in meinen Augen halt wieder, ich sehe schon, du schüttelst den Kopf, aber können wir gleich drüber diskutieren. Ich glaube halt, da ist dieser Ansatz halt dieser Multi-Channel-Ansatz einfach. Wo macht es Sinn? Ich bin halt davon überzeugt, Peloton gibt es schon länger. Wer in New York so ein Fahrrad haben wollte, hat das mittlerweile in seinem Apartment stehen. Und wenn ich jetzt noch mehr verkaufen möchte, muss ich halt überall verfügbar sein. Und deswegen biete ich halt es auf allen Plattformen an.
Ja, ich glaube, also weshalb ich eben so den Kopf bewegt habe, ich glaube, generell kann man sich ja halt die Frage stellen, ob Peloton hier gerade scheitert. Ne?
Ja,
Nicht der Direktvertrieb, sondern Peloton halt richtig. Hier scheitert. Auch ein schönes Beispiel dafür, was ich vorhin sagte, dass wir, glaube ich, da schon stark auf den Markt gucken müssen. Also zum einen, wenn man jetzt halt die Rückgänge sieht bei Peloton im Umsatz, A, war es schon immer prognostiziert.
Ja, vor allem der Umsatz war ja vor allem getrieben durch die Hardware.
Genau, war getrieben durch die Hardware, nicht durch die Services.
Richtig.
Und Peloton hat halt nun mal nicht die privilegierte Situation wie ein Apple, dass ich halt mittlerweile wir werden es demnächst erfahren, für einen ähnlich hohen Preis alle 2 Jahre mir ein neues iPhone hole.
Du warst zum gleichen Preis wie ein Fahrrad,
oder? Ja, genau. So, das ist halt so eine privilegierte Situation, der sich halt Apple befindet. So, und dadurch war es A, immer prognostiziert, dass der Umsatz zwangsläufig zurückgehen muss, weil die Umsätze nun mal weniger werden. Sie versuchen dagegen zu steuern, indem sie halt andere Sportarten mit integrieren, aber es ist halt wenig Equipment so teuer wie so ein Fahrrad. Dazu kommt halt die generelle Marktlage. Ich überlege natürlich schon momentan, investiere ich, ich weiß, es kostet nicht mehr 2.500, aber investiere ich noch 2.500 in so ein Fahrrad? Ist deutlich geringer, glaube ich, mittlerweile. Ich
glaube, 1.500 sind es, glaube ich. Ja.
So, und auch gebe ich überhaupt noch das Geld für so einen Service halt aus? Ja, also dann bin ich dann doch eher noch bei Apple und gebe noch Geld für meine Cloud aus. Ich gebe eher noch für Netflix aus, als halt so einen relativ hochpreisigen Service, während ich dann ja jetzt nach Corona dann doch wieder irgendwo ins Fitnessstudio gehen kann für 15 Euro. Gut, auch die werden ihre Preise verändern müssen, aber das ist halt die Frage, kann ich mir das noch leisten? Man hätte Peloton eine Zeit lang schon auf dem, was die Marken, also die Wertigkeit, zumindest die wahrgenommene Wertigkeit der Marke angeht, schon mit Nespresso vergleichen können. Und bei einer hohen Inflation überlege ich schon, nehme ich noch die besten Nespresso-Kapseln oder tun es auch andere? Genauso wie, brauche ich noch ein Peloton-Bike und brauche ich auch noch den Service dazu? Und dann halt auch den klassischen Corona-Rebound. Also ich glaube, das Peloton ist wahrscheinlich in Corona-Zeiten schneller gewachsen, als sie sich das erhofft haben. Und natürlich sind die Zahlen jetzt halt eben rückläufig.
Ja, aber gerade das ist eben das Interessante, ne? Weil wenn man sagt, der Markt ist dann irgendwann gesättigt, weil ich mir vielleicht nicht alle 2 Jahre wie ein neues iPhone, ein neues Fahrrad kaufe, dann ist es von vornherein für Peloton wichtig gewesen, dass ich einfach den Erlös aus meinen Abos einfach hochziehe. Ich muss es schaffen, dass sehr viele Leute einfach meine Abos nutzen.
Ich glaube, es wäre nicht aufgefallen. Ich glaube, wären sie halt langsamer gewachsen, nicht so krass wie in Corona, wäre es halt nicht aufgefallen, weil sie wären halt mit den Services und mit vielleicht auch einer Diversifikation des Portfolios auch schneller hinterhergekommen.
Ja.
Und jetzt fällt es halt auf, weil sie ihre Abo-Services umsatztechnisch noch nicht auf dem Niveau haben, wie die, also um die Hardwareverluste irgendwie halt zu kompensieren. Gut, aber das ist ein generelles Peloton-Thema, glaube ich, unabhängig jetzt vom D2C. Ich glaube schon, dass es wahrscheinlich ab einem gewissen Moment, man hat eine gewisse Marke aufgebaut, man hat eine gewisse Exklusivität gehabt, man ist dann halt irgendwann jetzt den Schritt gegangen, man geht in den Handel. Ich habe da gerade einen Vergleich im Kopf, den bringe ich lieber nicht, aber jetzt muss man halt aufpassen, dass es halt eben nicht verramscht wird. Und die Frage ist halt wirklich, ob Amazon das geeignete Medium ist. Also ich glaube, vielleicht auf den ersten Blick mag das irgendwie vielleicht sinnvoll sein, aber die Frage ist halt wirklich, jetzt stehen sie im Wettbewerb zu viel günstigeren Produkten.
Ja, ja. Obwohl, da haben sie, jetzt könnten wir dein Argument aufnehmen von vorhin, haben sie halt diese starke Marke, ne? Und dass ich sage, okay, aber ich kaufe mir halt ein Peloton-Bike. Ich habe ein Interview gelesen mit dem CEO von Peloton, warum sie jetzt bei Amazon einsteigen, und Analysen haben halt ergeben, dass jeden Monat etwa 500.000 Suchanfragen nach Peloton bei Amazon stattgefunden haben. Also die Leute haben schon sehr stark nach Peloton bei Amazon gesucht. Und
ja, aber die suchen, die würden ja dann auch, okay, ich finde es nicht und würde dann das Produkt ja vielleicht auch nochmal suchen. Oder ich frage sie auch wirklich, sind das wirklich Kaufinteressenten gewesen oder wollen die nur mal einen Preis checken? Wollten sie nur mal gucken, gibt es das wirklich nicht irgendwo anders? Das waren ja bei vielen anderen Produkten auch häufig der Fall. Ne? Also eine Zeit lang, wo du zum Beispiel Sonos-Produkte nicht bei Amazon bekommen hast, wurde es halt trotzdem gesucht, weil eventuell findest du halt irgendeinen Händler, der es gerade verkauft dort. Ich glaube halt, dass es halt schwer ist in diesem Wettbewerb. Und die Frage ist halt, was ist die Motivation? Wenn die Motivation ist, mehr Fahrräder zu verkaufen,
würde ich sagen, ja,
dann ist halt wirklich die Frage, ob sie halt mit ihrem hochpreisigen Produkt, was ein bisschen erklärungsbedürftig ist, wozu ich auch einen Service brauche, was ich nicht standalone, doch ich glaube, ich kann standalone nutzen, aber es ist wahrscheinlich wenig sinnvoll, also es wird so nicht ganz der
Spaß.
Ja, genau, also der Spaß bleibt da vielleicht auf der Strecke oder der ganze Service, den Peloton halt bieten möchte. Ob ich dann nicht in einem zu starken Wettbewerb mich dort befinde mit halt Produkten, die viel, viel günstiger sind.
Definitiv. Also die Herausforderung sehe ich auch. Also in dem Moment, wo ich vergleichbar bin, deswegen auch so ein Vorwerk Thermomix, wenn ich den halt erstmal bei Amazon drin habe und den dann vergleichen kann mit Wettbewerbsprodukten, das ist natürlich das Tolle an D2C, wenn ich diese Vergleichbarkeit nicht so einfach herstelle und dann auch auf einer eigenen Webseite selber dafür sorgen kann, dass mein Produkt perfekt präsentiert wird, weil das ist ja auch unser altes, bekanntes Argument, also wenn ich da irgendwie einen Turnschuh präsentiere wie einen Thermomix, dann ist natürlich so ist einfach nicht so sexy, es kommt nicht so gut rüber, und wenn ich natürlich eine schicke, schwarz-rote Peloton-Webseite baue und schwitzende, gut aussehende Menschen dort auf diesen Fahrrädern präsentiere, dann kann ich natürlich auch ein ganz anderes Markenbild einfach rüberbringen, einfach so, wie ich mich präsentieren möchte. Es ist eine große Gefahr, aber deswegen, ich finde gut, dass du Peloton nochmal angesprochen hast. Ich würde wirklich die Entwicklung bei Peloton nicht gleichsetzen mit dem D2C-Thema, weil Peloton, glaube ich, einfach vor einer Herausforderung stand. Sie standen kurz davor, irgendwie pleite zu sein, aufgekauft zu werden. Die müssen jetzt versuchen, auf allen Wegen irgendwie ihre Fahrräder zu verkaufen, um damit mehr Abonnenten zu bekommen. Und das mag jetzt irgendwie langfristig gesehen vielleicht nicht der richtige Schritt gewesen sein. Vielleicht werden sie nachher auch die weiteren, die neuen Modelle, verkaufen sie dann wieder nur über ihre eigene Webseite oder so. Kann ja auch sein.
Ja.
Ich glaube, abschließend kann man sagen, dass D2C selbstverständlich absolut seine Berechtigung hat. Es einfach darauf ankommt, was für ein Produkt habe ich, was für eine Marke habe ich. Es ist einfach nicht schwarz-weiß, aber es ist spannend zu sehen, wie dieses ganze Thema so unglaublich stark geworden ist, einfach in den letzten Jahren.
Genau. Und ich glaube, dass das Wichtigste ist halt zu verstehen, dass es nicht unbedingt auf den Absatz ankommen muss im D2C. Also ich glaube, D2C muss halt jedes Unternehmen für sich selber herausfinden, welche Rolle kann es halt in meiner Customer Journey irgendwo einnehmen. Und ist es direkt am Anfang, ist es vielleicht erst später, geht es um Absatz, geht es eher um Kundenbindung, um Brand Awareness aufzubauen. Also es gibt, glaube ich, unterschiedliche Faktoren, wo ich D2C halt einsetzen kann und ich ganz unterschiedliche Ausprägungen halt nutzen kann. Und das muss halt jedes Unternehmen für sich selber einschätzen.